Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn heute einen seltenen Gast begrüßen, Maria Aljochina. Es war im Februar 2012. Es waren genau 41 Sekunden, die sie weltberühmt gemacht haben. Maria, oder wie sie sich selber nennt, Mascha Aljochina, ist Mitbegründerin von Pussy Riot, der russischen Punkband, die damals in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale nicht nur gegen Wladimir Putin, sondern vor allem auch gegen die zweifelhafte Rolle, die orthodoxe Kirche in diesem System spielt, protestierte. Es folgte Festnahme, Prozess, Lager. Das Gefängnissystem, schreibt sie in ihrem Buch Political Girl, eine Art Textsammlung, die demnächst erscheint und die sich wirklich sehr zu lesen lohnt, weil sie sehr wild und sehr anarchisch daherkommt. Das Gefängnissystem in Russland gleicht einem Fleischwolf, der den Wesenskern der Menschen zerstört. 2 Jahre saß sie in einem Lager, sie weiß, wovon sie spricht. In meinem ersten Lager wurden Menschen, die widersprachen, einfach aus Fenstern geworfen, heißt es darin. In der zweiten steckte man sie in eiskalte Zellen. Im Russland von heute, sagt sie, könnte jede und jeder jederzeit verhaftet werden. Man muss noch nicht mal ein Lied gegen Putin singen. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, es ist ein deutlich anderer Blick auf das Russland von heute als der von Sarah Wagenknecht möglicherweise. Ich bin deshalb sehr gespannt auf die Diskussion zwischen Ihnen beiden. Auch deshalb, weil Sarah Wagenknecht erst im August noch in einem Interview über den Ukraine-Krieg gesagt hat, dieser Krieg wurde nicht aus Hunger nach territorialer Eroberung begonnen, sondern um westliches Militär und Raketen in der Ukraine zu verhindern. Genauso wie die USA russisches Militär in Mexiko oder in Kuba verhindern würden. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, ist das ein Argument, das Carlo Masala, Professor für internationale Politik an der Uni der Bundeswehr in München, gelten lassen würde? Und wo genau stehen wir eigentlich gerade mit unseren diplomatischen Bemühungen, diesen Krieg in der Ukraine endlich zu beenden? Ein neuer 12-Punkte-Plan aus Europa ist nicht offiziell irgendwie durchgesickert. Er hat ihn gelesen und er nennt das, was da drin steht, absolut illusorisch. Das klingt so wie sehr naiv. Warum? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und es ist gut, dass Kerstin Münstermann unserer Einladung gefolgt ist, leitet für die Kollegen der Rheinischen Post seit langer Zeit das Parlamentsbüro, intime Kennerin deutscher Politik, mit der wir, und da geht der Blick auch nochmal zu Sarah Wagenknecht, über einen, ich finde, sehr spannenden Vorgang sprechen müssen, der die Republik in Wallung versetzen könnte. Was, wenn die Stimmen bei der letzten Bundestagswahl tatsächlich nicht vollkommen korrekt ausgezählt worden sind? Und was, wenn das Bündnis Sarah Wagenknecht plötzlich doch im Bundestag säße? Es geht, glaube ich, um nur noch 9.500 Stimmen ungefähr, die tatsächlich das Zeug hätten, die Regierung, die politische Welt in Berlin aus den Angeln zu heben. Kann das wirklich passieren? Das fragen wir Kerstin Münstermann. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, schönen guten Abend Ihnen allen in die Runde. Frau Wagenknecht, vielleicht die erste Frage an Sie. Wir haben uns länger nicht gesehen. Sie kennen diese berühmte Rubrik im Stern, was macht eigentlich? Haben die schon angerufen? Ich habe mich kurzzeitig gefragt, wann tauchen Sie da auf? Warum, wo waren Sie?
Herr Lanz, wenn Sie mich nicht einladen, sehen Sie mich nicht. Aber deswegen bin ich ja nicht weg. Also ich war, glaube ich, schon
relativ. Sie haben letztes Mal haben Sie abgesagt, ne? Da waren Sie krank.
Ja, ich habe einmal vor 2 Wochen abgesagt, weil ich krank wurde. Aber vorher haben Sie mich auch ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr hier nicht bei Ihrer Sendung haben wollen, wie leider andere öffentlich-rechtliche Talkshows auch. Im Privatfernsehen war ich teilweise, weil die etwas liberaler einladen.
Das erzählen Sie in letzter Zeit öfter. Sie sagen immer, Sie werden da nicht mehr eingeladen und Sie finden da nicht statt. Das finde ich interessant. Fühlen Sie sich diskriminiert in Sachen Talkshow-Auftritte?
Ach, was heißt diskriminiert? Es geht ja nicht darum, dass ich nur für mein Ego so angenehm ist es nicht. Man kann in seiner Freizeit schönere Dinge tun als Talkshows. Aber das Problem in Deutschland ist doch, dass viele Menschen den Eindruck haben, und der ist meines Erachtens berechtigt, dass die Meinungsvielfalt eingeschränkt wird. Dass immer mehr Talkshows existieren, wo zwar 4 Gäste sitzen, aber eine Meinung vertreten wird. Und Sie können sich ja die Zahlen anschauen, wie oft das BSW der Bundestagswahl in Talkshows war. Und wenn Sie sagen, ja, wir sind ja nicht im Bundestag, die FDP ist da auch nicht. Bei Ihnen zum Beispiel war die FDP insgesamt meines Wissens 12-mal In diesem ganzen, bei Ihnen war sie sechsmal, in den Talkshows war sie zwölfmal.
Nicht seit der Bundestagswahl.
Doch, wir haben uns das doch angeschaut.
Seit dem Ende der Bundestagswahl?
Ja, seit dem Ende der Bundestagswahl. Sechsmal bei Ihnen, zwölfmal in den gesamten öffentlich-rechtlichen Talkshows. Ich habe mir die Zahlen angeguckt. Das BSW war im ganzen halben Jahr oder ganzen Dreivierteljahr insgesamt dreimal in den öffentlich-rechtlichen Talkshows. Also wir werden ja schon deutlich ausgegrenzt, weil man offensichtlich unsere Meinung nicht so gern hören möchte. Und da geht es nicht darum, ob wir da sitzen, sondern es geht darum, dass einfach bestimmte Meinungen in diesen Talkshows kaum noch auftreten. Und wenn man das macht, dann darf man sich nicht wundern, wenn immer mehr Menschen wütend auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind.
Oh, jetzt sind wir richtig hart im Kulturkampf drin. Irgendwie. Haben Sie noch einen? Hauen Sie mal raus.
Und Sie leugnen das, ja? Sie sagen, das ist total plural, alle sind immer dabei.
Hören Sie auf, ich habe gar nichts geleugnet. Ich muss mich erst mal erholen von dem, was da gerade kam.
Nein, das sind ja Zahlen.
Wissen Sie, wie es uns regelmäßig geht? Wissen Sie, wie es uns regelmäßig geht?
Wir werden,
nein, doch nicht. Um mich geht's hier nicht. Ich habe keine Gefühle zu haben. Nein, aber wobei bei Ihnen komme ich manchmal in Ballung, gebe ich zu. Aber wir kriegen häufiger mal Anfragen, warum ladet ihr eigentlich ständig Sarah Wagenknecht ein?
Wissen Sie, wann ich das letzte Mal in Ihrer Sendung war? Das ist über ein Jahr her. Also natürlich gibt es in unserem Land, es geht ja nicht nur um die Talkmaster. Mhm. Wir haben tatsächlich einen ziemlich harten Block in unserem Land, der nennt sich immer die Demokraten. Und die wollen aber Cancel Culture. Das heißt, sie wollen einfach, dass die Meinungen, die sie nicht richtig finden, in der öffentlichen Debatte nicht mehr stattfinden. Und das ist ein Problem, weil Demokratie lebt davon, dass sich unterschiedliche Meinungen austauschen, dass unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Argumente auch in der öffentlichen Debatte vorkommen. Und wenn da ein Teil nicht mehr stattfindet.
Entschuldigung, aber da muss ich
ganz kurz, ich muss das einmal kurz klären, weil man das natürlich so nicht stehen lassen kann. Bis zur Bundestagswahl. Darum geht's ja. Dann ist ja die Wahl und bis dahin sollten Sie ja die Gelegenheit kriegen, sozusagen Ihre Ideen vorzustellen.
Wir waren in den Vorwahlsendungen präsent. Da will ich mich nicht beschweren.
Also 12-mal waren Sie in Talkrunden, Gesprächrunden wie dieser hier. 12-mal, wissen Sie?
In welchem Zeitraum?
In der Zeit vor der Wahl. 2024. Jetzt ganz tapfer sein. Es gibt einen einzigen Menschen, der öfter da war. Ich glaube, Klingbeil und Kühnert. Das sind die
Frau
beiden einzigen.
Frau Strack-Zimmermann war öfter da. Es gibt eine ganze Reihe, die
Quatsch.
Immer öfter da waren. Also wir können uns gerne die Zahlen noch mal anschauen. Aber
ich will mich gar nicht beschweren,
dass ich früher waren wir oder auch ich persönlich öfter in den Talkshows, wobei im Vergleich zu anderen, also wenn man das politisch gewichtet, aber seit der Bundestagswahl werden wir massiv ausgegrenzt. Und das ist natürlich ein Problem, wie gesagt, nicht für uns als BSW. Und das Argument, wir sind nicht im Bundestag, eben, das ist ja eine offene Frage. Also die Frage ist ja, wir sind von knapp 2,5 Millionen Menschen gewählt worden.
Also wir reden über die APO sozusagen, die außerparlamentarische Opposition. Wir wollten Sie gemeinsam mit Herrn Dürr, weil Sie sich gerade über die FDP beklagt haben, wollten wir Sie hier haben. Gemeinsam, Sie sind leider krank geworden. Ich will auf was anderes hinaus. Es war auch der erste Auftritt von Dürr als neuer Parteichef. Deswegen ist diese Behauptung, da gibt es keine Chancengleichheit, die finde ich wirklich schwierig.
Wenn die FDP zwölfmal in den Talkshows ist, dann können Sie doch nicht sagen, das ist Gleichbehandlung. Und die FDP hatte ein schlechteres Bundestagsergebnis. Aber ich will ja gar nicht diese Debatte weiterführen, wer ist wie oft in der Talkshow. Finde ich, dass wir darüber reden, dass wir eine Medienlandschaft brauchen, die wirklich plural ist. Und dass immer
Frau
mehr Menschen ihre
Meinung
im öffentlich-rechtlichen
Sie waren 2024 zwölfmal da. Zwölfmal.
Ja, ich meine, viermal
häufiger,
sind
viermal häufiger.
In
ganz kurz, es gibt offizielle Auswertungen darüber. Weil Sie so eine Medienfigur sind, eine interessante Person, mit der man gerne redet, waren Sie viermal häufiger da, als es eigentlich anteilig Ihren Sitzen im Bundestag entsprochen hätte. Viermal häufiger als die anderen.
Sie haben sich nie darüber beklagt.
Doch, das stimmt.
Wir hatten die Vorwahlsendungen, da waren alle relativ häufig da. Und es gab dadurch natürlich eine starke Präsenz im Bundestagswahlkampf aller Politikerinnen und Politiker. Es gab einzelne andere Parteien, die häufiger waren. Aber das ist ja auch Vergangenheit. Ich rede ja über das, wie man uns heute behandelt. Und vor allem, wie gesagt, es geht nicht nur um uns. Es geht darum, dass die dass wir tatsächlich einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, den sehr viele Menschen nicht mehr als plural empfinden, weil er es nicht ist, sondern als regierungskonform, als Meinungsmacher. Da können Sie auch die Nachrichtensendungen sehen. Und das ist ein Problem.
Beispiel machen Sie es jetzt
mal. Die ganze Berichterstattung, das fing damals in der Corona-Zeit an. Das geht in der Frage, wie wird über Migration berichtet. Wenn eine Journalistin da mal ausbricht und eine etwas kritischere Haltung hat, dann wird sie von ihrer Sendung entbunden.
Wer? Sie meinen jetzt Julia Ruß.
Ja, naja, natürlich ist das ein Beispiel, aber es gab ja jetzt auch beim WDR die entsprechenden Fälle, wo Journalisten gesagt haben, wie sie unter Druck gesetzt wurden, weil sie nicht in das Schema gepasst haben. Das können Sie doch nicht leugnen.
Also fehlen Ihnen, das ist eine interessante Wendung, also Ihnen als ehemalige Chefin der Linkspartei, Ihnen fehlen plötzlich die konservativen Stimmen im Fernsehen, ja?
Ich möchte eine plurale Medienlandschaft. Selbstverständlich gehören da auch die konservativen Stimmen dazu. Und die Frage ist ja auch, ist das konservativ, wenn ich zum Beispiel, ist das denn überhaupt konservativ, wenn ich zum Beispiel die Schattenseiten dieser unkontrollierten Migration anspreche? Ich finde, das ist nicht konservativ, das ist einfach realistisch. Okay. Und diesen Beitrag damals, ich habe ihn mir angeguckt, ich fand ihn sehr gut. Ich habe ihn auch zugeschickt bekommen von Leuten, die gesagt haben, Mensch, da ist ja direkt mal ein realistischer Bericht und entsprechende Konsequenzen blieben nicht aus.
Frau Wagenknecht, bitte.
Und bei Krieg und Frieden ist es ja erst recht so. Also da wird wirklich nur noch eine bestimmte Position
vertreten. Darf ich einmal ganz kurz, also über Migration haben allein wir beide hier so häufig gesprochen. Das wissen Sie.
Ja, es geht ja darum, wie die öffentliche Darstellung ist. Und die ist in der Regel so, dass diese Kritik... Ja, aber ich werde ja hier als Oppositionspolitikerin eingeladen. Es geht ja schon darum, dass der Sender selbst auch etwas mehr trennt zwischen Meinung und Information.
Was
und Nachrichtensendungen heute sind
stopp,
oft
stopp, nicht alles
mehr
durcheinander. Geht es jetzt um Pluralität oder geht es darum, Meinung, Kommentar und sozusagen kalten Bericht zu trennen?
Es geht zunächst mal um Informationen. Also nehmen Sie zum Beispiel die ganze Debatte, die wir in Deutschland ganz groß hatten über diese Drohnen. Herr Merz setzt sich bei Mioska ins Fernsehen und lügt. Er sagt nämlich, dass sehr wahrscheinlich die Russen hinter diesen meisten Drohnenattacken stehen, obwohl schon vorher bei den meisten Vorfällen aufgeklärt war. Die Bundeswehr selber hat das dementiert, die Polizei hat es dementiert. Das ist für mich nicht relevant, ob Putin das dementiert, sondern die Frage ist, es war widerlegt. Frau Mioska sagt aber nicht, Herr Merz, das stimmt doch nicht, was Sie hier sagen. Es ist doch längst widerlegt. Das war ein Hobbydrohnenpilot. Das waren tatsächlich...
Das war ein Fall über Frankfurt zum Beispiel.
Ja,
ein Fall.
Ja, okay. Und über die norddeutschen Bundeswehrstellungen hat die Bundeswehr selber dementiert, dass es dort Drohnenattacken gab. Kopenhagen hat gesagt, nachdem zunächst mal eine Angriffswelle berichtet wurde, man sei sich gar nicht mehr sicher, ob es überhaupt Drohnen waren. Okay. Also es wird einfach vager Verdacht, der weitgehend widerlegt ist, dann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen von dem Bundeskanzler wiederholt.
Aber das machen Sie doch gerade auch. Sie reden von einem, ich habe jetzt gerade ganz genau zugehört, von einem vagen Verdacht, der sich weitgehend nicht erhärtet hat.
Ja, oder teilweise
also,
widerlegt
vorsichtiger
wurde.
Vorsichtiger kann man nicht formulieren, ehrlich gesagt.
Ja, weitgehend widerlegt
wurde. Sie raunen jetzt genauso. Sie sagen, es wurde weitestgehend widerlegt.
Also wenn,
von wem,
wenn,
von was?
Wenn die dänische Regierung
also haben
selber
Sie den
sagt,
ultimativen Sie, Beweis, dass es nicht die Russen waren? Sie wissen das ganz genau.
Ja, ich bin kein Geheimdienst. Aber wenn die Polizei sagt,
die Polizei sagt das im Fall von Frankfurt, genau. Ganz kurz.
Ja, und die Bundeswehr sagt, in Norddeutschland gab es auch keine. Und die dänische Regierung sagt, was man gesehen hat,
die dänische Regierungschefin hat gesagt, es war die größte Bedrohungslage, die sie in ihrem Land je erlebt hat.
Und kurz danach
Meinungsvielfalt bitte, einmal aussprechen lassen.
Aber Sie können doch nicht leugnen, dass es am Tag vor dieser Sendung von März eine Pressekonferenz gab, wo der dänische Militärchef sich hingesetzt hat und gesagt hat, wir wissen noch nicht mal, ob es überhaupt Drohnen waren.
Frau Wagenknecht, aber können Sie jetzt kurz den Punkt machen, einfach Punkt setzen? Wir laden Sie auch in 3 Wochen wieder ein, dann können wir das auch alles noch weiter besprechen. Aber jetzt erstmal Meinungsvielfalt. Haben Sie selber gerade angeklagt, bitte? Frau Münstermann und dann Carla Masala.
Als Vertreterin der Medien, der freien Medien in diesem Land, und zwar unabhängig von öffentlich-rechtlichem Rundfunk und allem, würde ich dem so dezidiert widersprechen wollen, weil es Quatsch ist. Sie kommen bei uns in dem Fall einer Zeitung, ganz oft zu Wort mit dem, was wir von Ihnen hören. Sie werden abgebildet, Sie werden zitiert, die AfD wird zitiert, die SPD, die Grünen, die Linke, alle werden wahrgenommen. Jeder kann das äußern, es wird nichts unter den Teppich gekehrt. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wenn Sie nicht so oft eingeladen sind, wäre es ein Bündnis, das größer wäre als nur Sie, Sie tragen es ja im Namen, dass man auch mehr Vertreter einladen würde. Also es ist ja sehr zentriert auf Sie selbst. Und ich finde, diese Schmollecke so schwierig, weil Sie haben nächstes Jahr Landtagswahlen, wo das BSW durchaus eine Rolle spielen könnte. Im Osten, wichtig, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt. Und mit diesem, ich werde ja nicht gehört, wir werden nicht gehört. Und außerdem sind wir eigentlich im Bundestag, es hat nur noch keiner anerkannt, fehlt mir einfach das, womit Sie Wähler begeistern wollen in diesem Land.
Meinungsvielfalt Teil 2. Herr Masala, bitte die Drohnen einmal.
Also bei den Drohnen ist es so, in Frankfurt war es in der Tat, war es ein Hobbypilot, der irgendwie seine Drohne losgezogen hat.
Und das ist ja auch allgemein bekannt, das wurde ja auch berichtet. Ne?
Ja, in Schleswig-Holstein ging es gar nicht um die Bundeswehr, sondern da ging es um den Sitz der Landesregierung, da ging es um den, was ist das, Weser-Ems-Kanal. Da sagt das BKA, es waren 2 Sichtungen von Mutterdrohnen mit Schwärmen. Und Mutterdrohnen mit Schwärmen, können Sie davon ausgehen, dass das nicht bei irgendeinem Menschen in der Gartenlaube liegt und der das mit seinen Kindern hochfliegen lässt, sondern das ist etwas, wo staatliche Akteure aller Wahrscheinlichkeit nach dahinter waren. Deswegen sagt Merz wahrscheinlich Russland. Warum sagt er wahrscheinlich Russland? Weil wir diese Dinger ja nicht abgefangen oder abgeschossen haben. Dann könnte man sie auslesen. Und deswegen ist natürlich es relativ einfach zu sagen, ja, da waren Drohnen, aber wo ist der Beweis, dass es Russland war? Den kann man nicht erbringen, solange man die Dinger nicht vom Himmel holt. Das ist das Problem dabei. Und das macht natürlich einfach in der Argumentation. Dänemark, ich habe am Donnerstag mit dem dänischen Generalstabschef über diese Frage geredet, öffentlich, und er sagt, wir sind noch in der, wie nennt sich das, Untersuchung. Ja, also was das war, woher das kam und so weiter. Es gab hier den Bericht, sozusagen, dass man im Verdacht hatte, ein Schiff, von dem diese Drohnen mit Blick auf Schleswig-Holstein gestartet wurden. Wie gesagt, also so einfach, dass das alles überhaupt sozusagen keine Drohnenvorfälle waren, so kann man sich das nicht machen. Und natürlich kann man immer sagen, wir haben keine Beweise, dass es russische Drohnen waren, das ist völlig richtig, weil wir diese Dinger natürlich nicht runtergeholt haben. Nur dann kann man wirklich einen Nachweis führen, einigermaßen hart, wie die Programmierung war und Schlüsse darauf ziehen, woher die kamen.
Ja, aber das Schiff hat man ja, also sag mal, das hat man quasi gekapert in internationalen Gewässern. Man hat es durchsucht, man hat nichts gefunden und musste es dann weiterziehen lassen.
Nein, das war nicht
lassen.
Das Schiff von Schleswig-Holstein. Das hat man
ziehen
lassen.
Nein, das
war
dieses Schiff, dem man unterstellt hatte, dass es die dänischen Drohnen, von denen Dänemark inzwischen nicht mehr genau weiß, ob es Drohnen waren, dass es die gesteuert haben soll. Aber ich will ja überhaupt nicht länger über die Drohnen reden. Und ich will auch gar nicht,
Sie weil haben Sie damit sagen, Schmollecke.
Ich habe doch gar nicht damit, angefangen.
Nein, ich habe eine andere Frage. Darf ich eine Frage stellen? Meinungsvielfalt, bitte. Eine Frage. Sie haben erstens dem Bundeskanzler hier Lüge unterstellt. Das finde ich irgendwie schwierig in Sachen Drohnen. Das ist nicht korrekt.
Ja, doch, er hat sich hingesetzt.
Er hat genauso hat vorsichtig formuliert, zu Recht, na, wie Sie auch vorsichtig
also
formuliert,
Frau Wagenknecht. Obwohl ein Teil der Vorfälle, die er nennt, widerlegt war. Das finde ich schon also ziemlich heftig. Und ich hätte mir gewünscht, dass eine Journalistin, die dort sitzt, zumindest darauf hinweist, dass es dafür keine Belege gibt und dass ein Teil der Dinge, die er anspricht, schon vorher widerlegt waren. Das finde ich, also wenn wir über kritischen Journalismus sprechen, ja, auch das vermisse ich, einen regierungskritischen Journalismus. Also die Hauptaufgabe von Journalisten ist nicht, die Opposition zu kritisieren, sondern eigentlich die Regierung.
Ja, Und das vermisse ich nicht nur. Auch die Opposition, Frau Wagenknecht. Ich habe eine Frage, ich würde das gerne mal verstehen. Warum ist es Ihnen immer so wichtig, dass es Russland nicht war?
Das ist mir nicht wichtig, weil wenn es Russland war,
warum ist Ihnen das so wichtig?
Es geht darum, dass nicht wir in eine Hysterie hineingeredet werden mit Vorfällen, die wahrscheinlich gar nicht von Russland ausgingen. Hier entsteht aber so im Hinterkopf das Geraune, Russland greift uns an und irgendwann sind wir mit Russland im Krieg. Ich möchte nicht, dass wir mit Russland im Krieg sind. Ich meine, Herr Masala hatte damals auch Russland verdächtigt, die Nord Stream-Leitung gesprengt zu haben. Es wird immer, wenn irgendwo was in die Luft fliegt, wenn irgendwo was stinkt, dann waren es die Russen. Und ich meine, natürlich gibt es inzwischen massive Spannungen. Natürlich macht Russland Spionage. Allerdings nach meiner Kenntnis brauchen die keine Drohnen dafür, weil sie Satelliten haben. Also es ist ja auch ein bisschen...
Aber
dass wir hier eine zunehmende Spannung haben, das ist ja überhaupt nicht zu bestreiten.
Die Satelliten sind die Russen gar nicht so stark. Ich gucke gerade zu Carlo Masala, das können die Amerikaner sehr, sehr gut, das können auch andere.
Mit der Drohne haben sie natürlich eine viel feinkörnigere Aufklärung. Also,
Ich bin kein Militär, aber ich weiß, dass Militärs eine andere Meinung, habe ich zumindest gehört und gelesen, und sagen, die Russen können die meiste Aufklärung mit ihren Satelliten, die brauchen keine Drohnen. Was ich nicht möchte, und das ist das, worum es mir geht, ich möchte nicht, dass wir in einen Krieg mit Russland hineingeredet werden. Ich möchte nicht, dass diese Spannungen immer größer werden, und ich sehe da eine große Gefahr. Und das halte ich für bedenklich. Und deswegen möchte ich mich dagegen verwehren, dass immer so mit Dingen, die irgendwann widerlegt sind, aber zunächst mal sich ja auch im Hinterkopf bei den Leuten verfestigen.
Aber ich finde das so interessant, dass Sie das sagen, weil als wir das letzte Mal in einer Talkshow saßen, ging es immer darum, die Diplomatie würde nicht ins Laufen kommen. Man würde sich einer Diplomatie verweigern. Jetzt gibt es, kann man gut oder schlecht finden, seit Januar diesen Jahres einen amerikanischen Präsidenten, der offenbar zu Putin einen ganz guten Draht hat. Zumindest sagt er das von sich selbst. Der hat es ja wirklich nun geschafft, den russischen Präsidenten nach Amerika einzuladen, ihm den roten Teppich auszurollen, ihn quasi zu bitten, wieder oder auf die gute Seite der Macht rüber zu wechseln. Das war ein Angebot von Donald Trump. Die Europäer haben das unterstützt, weil sie es müssen. Es wurde aber im Vorfeld so viel gesprochen wie noch nie. Was ist daraus geworden? Es ist nicht am Westen gescheitert, dass Alaska nichts gebracht hat. Putin hat in dieser Woche weiter gebombt. In Kiew sterben Leute. Wird jede Nacht dort gebombt, gestorben. Ich weiß nicht, wie man jetzt zu der Auffassung kommen kann, nach all diesen Bemühungen der Diplomatie, der Politik in Europa und im Westen, dass man immer noch das so sagt. Ich verstehe es einfach nicht.
Ich will nur eine Sache noch ergänzen, weil das wichtig ist. Seit März stimmt die Ukraine im Prinzip den amerikanischen Vorstellungen über einen Frieden in der Ukraine fast vollständig zu. Also das heißt, alle Akteure bis auf Russland sagen, wir könnten zu einem Waffenstillstand kommen. Und Russland sagt, ja, das können wir machen, wenn wir sozusagen noch Gebiet bekommen, das wir noch überhaupt gar nicht besetzt haben. Ja? Momentan ist es ganz einfach so.
Also Gebiet kriegen, das wir schon in die Verfassung geschrieben haben.
Genau, aber noch nicht besetzt haben, weil wir noch die Ukrainer stellen. Wohlwissend, dass das die Ukraine nicht machen kann, weil das sozusagen einem Referendum unterliegt. Und sozusagen die Umfragen in der Ukraine zeigen sehr klar, die Ukrainer wollen ein Ende des Krieges, aber nicht sozusagen noch Gebiete aufgeben, die Russland noch gar nicht besetzt hat. Momentan ist es ganz einfach so, dass deswegen ist ja auch zum Beispiel das Treffen in Ungarn geplatzt. Marco Rubio ruft bei Lavrov an und Lavrov stellt die Maximalforderung, worauf Rubio richtigerweise gesagt hat, dann gibt es überhaupt gar keinen Verhandlungsrahmen. Also sage ich meinem Chef, Donald Trump, er soll dieses Treffen in Budapest einfach sein lassen. Und da sind wir jetzt. Es gibt ein einziges Hindernis an diesem Russland. Es gibt ein einziges Hindernis in diesem Krieg und das ist Russland.
Also das möchte ich nicht so stehen lassen, weil es so nicht stimmt. Also der strittige Punkt ist, gibt es einen Waffenstillstand oder einen Friedensvertrag, wo die kritischen und strittigen Fragen geregelt sind. Und Russland hat immer gesagt, wir machen erst einen Waffenstillstand, wenn es tatsächlich auch einen Friedensvertrag gibt. Und die strittige Frage ist, was passiert in der Gesamtukraine? Russland hat ja diesen Krieg begonnen. Ich verurteile diesen Krieg, um das sehr deutlich zu sagen. Also wenn wieder gesagt wird, ich hätte das gerechtfertigt. Aber sie haben ihn nicht begonnen, um Territorium zu gewinnen. Russland ist das größte Land der Welt.
Warum dann?
Sie haben diesen Krieg begonnen, weil sie keine NATO-Soldaten, keine NATO-Raketen an ihrer Grenze haben wollen. Jetzt sagt Europa, lassen Sie mich jetzt bitte ausreden. Europa sagt jetzt, also diese Koalition der Kriegswilligen, die sich da gefunden hat, die sagt jetzt, sobald die Waffen schweigen, schicken wir europäische Soldaten in die Ukraine.
Das war doch alles
danach.
Das ist
genau das, was Russland verhindern möchte.
Frau Wagenknecht, bitte.
Und deswegen bleibt es dabei.
Geschichte, einmal ganz kurz Geschichte. Wie lange ist die letzte NATO-Osterweiterung her? Ungefähr.
Was heißt, wie lange ist
sie her? Wie lange ist die her?
Es geht um die strittige Frage.
Wie lange ist die ungefähr her? Es war eine einfache Frage. Wie lange ist die ungefähr her?
2008 hat die NATO beschlossen, dass Georgien und auch die Ukraine zwar nicht direkt aufgenommen werden, aber eine Art Beitrittsstatus bekommen.
Sind sie
seitdem?
Sie haben keinen Beitrittsstatus bekommen. Das stimmt nicht, Frau Wagenknecht.
Eingeladen werden ist korrekt.
So, okay. Sind Georgien und Ukraine in der NATO?
Nein.
Ich habe konkret gefragt, wie lange ist die letzte NATO-Osterweiterung her?
Ja, bitte. Gut, also wenn man Finnland und Schweden dazu nimmt, noch nicht lange. Also ich weiß nicht,
ist das
auch
eine Osterweiterung für Sie?
Die sind beigetreten, weil sie sich vor Russland schützen. Ja, genau. Sie verdrehen
sie lenken vom Thema ab
von meiner Frage, Frau Wagenknecht. Nochmal die Frage, wie lange ist die letzte NATO-Osterweiterung her? Bitte,
das ist eine einfache Frage. Ne, das war das Baltikum und wird wie gesagt...
Wie lange ist das her?
Das spielt doch keine Rolle.
Doch.
Russland hat immer gesagt, dass sie das nicht möchten.
Wie lange ist das ungefähr her? Ungefähr.
Nicht, ja, das hat sich alles in den 2000er Jahren abgespielt. Und Russland hat immer sehr deutlich gesagt, dass sie diese Erweiterung um die Ukraine stoppen wollen. Herr Stoltenberg, der langjährige NATO-Generalsekretär, hat öffentlich gesagt, Russland hat diesen Krieg begonnen, weil sie die Tür für die NATO schließen wollen.
Also
ich glaube, das deutsche Fernsehen ist wirklich der einzige Ort der Welt, wo man den Leuten immer noch erzählt, der Ukraine-Krieg hätte nichts mit der NATO-Osterweiterung zu tun. Natürlich hat er damit zu tun. Und deswegen muss er gelöst werden, indem man dieses Problem löst. Aber ich finde, weil Sie sagen, das ist diplomatisch, das ist alles zäh und geht nicht voran. Ja, das finde ich ja auch schlimm, weil nach wie vor gestorben wird, weil nach wie vor junge Männer verheizt werden. Ich würde mir auch wünschen, dass das alles leichter ginge und dass es schneller ginge. Und dass die Russen
Russland Kiew überfallen hat. Ich glaube, das muss man immer noch mal sagen. Die Ukraine hat nichts gemacht. In diesem Konflikt gab es einen Aggressor und einen Opfer.
Ja, und die wehren sich seit 3 Jahren. Es gibt eine Vorgeschichte und dazu gehört, dass in der Ukraine NATO-Soldaten standen, dass in der Ukraine...
Nein, das stimmt einfach nicht.
Ja, natürlich, es waren 4000 Soldaten dort. Es wurden Manöver gemacht im Schwarzen Meer.
Natürlich wurden Manöver gemacht, weil es eine NATO-Ukraine-Commission gibt, genauso wie es eine NATO-Russia-Commission gibt. Und in diesen Commission konnte vereinbart werden, was man zusammen macht. Die Russen hätten auch gemeinsam mit der NATO Manöver machen können. Es gab nie den Plan, irgendwelche Raketen zu stationieren in der Ukraine.
Doch, das hat Jeffrey Sachs bestätigt, dass es damals...
Jeffrey Sachs ist ein Ökonom, der, glaube ich, sozusagen sicherlich viel weiß von Ökonomie. Aber sozusagen, es gab nie den Plan, irgendwelche NATO-Raketen zu stationieren. Die NATO hat sich, und jetzt kann man die Osterweiterung kritisieren, ganz einfach, man kann sie kritisieren.
Entschuldigung, Herr Masala, aber ganz kurz... 97, bitte. Ja. NATO-Russland-Grundakte.
Darauf wollte ich jetzt kommen. Die NATO
da steht was drin. Darin erkennt Russland an, dass es kein Vetorecht gegen die NATO-Mitgliedschaft anderer Länder gibt.
Das war das Russland-Geldzins, was am Boden lag. Und außerdem, damals wollte Russland sogar noch Mitglied der NATO werden. Mhm. Auch das sollte man. Das war eine ganz andere Zeit. Damals hat man gehofft, dass man ein gemeinsames Sicherheitssystem hinbekommt. Russland wollte ja nach dem Kalten Krieg nicht eine neue, sozusagen neues Wettrüsten, neue Blockbildung, sondern sie wollten ja damals, also ich meine, Gorbatschow hat die Hand gereicht und sie haben damals gehofft auf eine gemeinsame Sicherheitsordnung. Das ist diese Zeit gewesen.
Darf ich eine ganz kurze Frage stellen? Wenn es wirklich der Grund ist, NATO-Mitgliedschaft. Ich meine, Donald Trump hat Putin gesagt, es gibt keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Die wird es nicht geben. Warum hört Putin dann nicht mit diesem Krieg auf?
Ja, weil die Europäer planen, dort NATO-Soldaten hinzuschicken.
Es geht um eine Absicherung dieses Friedens. Darum geht es. Und sozusagen Donald Trump ist derjenige, der sagt, dieser Frieden muss abgesichert werden, nachher von den Europäern. Sie reden jetzt immer von NATO-Soldaten, die es als solche nicht gibt, weil es gibt kein Mandat der NATO. Das werden Staaten sein. Jetzt können Sie natürlich sagen, jeder deutsche Soldat ist gleichzeitig ein NATO-Soldat. Und deswegen ist die NATO, wenn ein deutscher Soldat nach Polen rübergeht, ist die NATO nach Polen rübergegangen. Aber die NATO ist dann nicht involviert momentan von den Plänen her. Also wenn es um die NATO-Osterweiterung geht und die Ukraine, Donald Trump ist relativ klar, dass es keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine geben wird. Die Europäer sind relativ klar, dass es keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine geben wird. Was sie nicht machen, ist sozusagen sich von Russland diktieren zu lassen, wie die NATO eine Entscheidung zurücknimmt. Aber alle Signale ist klar, es gibt keine NATO-Mitgliedschaft. Aber warum hört Putin dann nicht mit diesem Krieg auf? Und warum zum Beispiel in diesem ganzen Prozess reden Sie nicht von dem Aufsatz, den Putin 2021 geschrieben hat über die Ukraine, in dem er sagt, die Bolschewiki seit Lenin haben alles nur Fehler gemacht, sodass diese komischen Leute glauben, dass sie Ukrainer sind, dass es eine Ukraine gibt.
Sind einfach nur andere Russen.
Und das, ja, also im Prinzip sind es Westrussen. Mhm. Ja, aber die haben keine Existenzberechtigung. Ja. Das wiederholt er, ich glaube, am 27.02.2022 vor seinem Nationalen Sicherheitsrat. Mhm. Also das gehört zur Geschichte auch dazu. Und das ist die Vernichtung der ukrainischen Identität. Das wird von Ihnen nicht erwähnt. Sie glauben sozusagen, dass es nur darum geht, um die NATO. NATO. Aber der zweite Teil ist einer, der massiv von den Russen im Vorfeld dieses Konfliktes thematisiert worden ist.
Ich habe Frau Wagenknecht, darf ich einmal ganz kurz, also das ist doch jetzt hier Meinungspluralismus. Ne? Sie dürfen das ja alles sagen und dann müssen Sie es auch aushalten, dass Carlo Masala und andere Leute anderer Meinung sind.
Ja, also es ist zwar normalerweise immer so, dass es mindestens zwei Gegenmeinungen gibt, aber es ist ja okay. Also nur, es gibt viele Talkshows, wo sozusagen die Position, die ich jetzt hier vertrete, nicht vertreten ist.
Die wird
das
seit drei Jahren vertreten.
Sie durften die hier häufig vertreten, wie Sie wissen. Ich habe eine andere Frage in dem Zusammenhang. Meinungsfreiheit, ne? Dieses Geraune über die eingeschränkte Meinungsfreiheit. Wie ist das eigentlich mit der Meinungsfreiheit in Ihrer eigenen Partei?
Also ich meine, wir unterdrücken niemand in seiner Meinungsfreiheit. Und natürlich muss eine Partei ein bestimmtes Profil haben. Also deswegen sind Parteien schon gehalten, dass man einen gemeinsamen Konsens hat. Also Parteien sind ja etwas anderes als Gesellschaften. Gesellschaften sollten möglichst ein breites Meinungsspektrum haben.
Und sollte man, wenn man eine Partei hat, sollte man sozusagen auch mit Blick auf Katja Wolf in Thüringen zum Beispiel, sollte man dann demokratische Gepflogenheiten auch dann leben in der eigenen Partei? Oder sollte man da eher so Nordkorea-mäßig von oben nach unten einfach ansagen?
Ich weiß nicht, was Sie für Vorstellungen haben, innerhalb unserer Partei diskutieren. Also ich glaube, ich kann Sie gerne mal einladen, bei uns dabei zu sein. Also mit Nordkorea hat das relativ wenig zu tun.
Es gab eine denkwürdige Sitzung in Thüringen. Und da hat Christian Laie, der Generalsekretär des BSW, in seiner Rede sich bei dem noch amtierenden Vorstand bedankt und bereits auf dessen Abwahl hingewiesen. Das heißt, die Wahl, die danach kam, war im Wumpe, sondern hat sich schon mal bei dem bedankt und gesagt, gleich werdet ihr alle abgewählt.
Nein, er das hat ist ja ganz, ganz abgewählt, kurz, ganz kurz, ja
ganz
Neuwahl.
Kurz, ganz kurz. Steffen Schütz kennen Sie auch.
Ja, das ist unser Minister. Ich meine,
ja,
nicht zuletzt
so.
Dank
und
des
der,
BSW.
So, und der fand das dann auch tatsächlich in der Folge ziemlich befremdlich. Man muss das mal gemeinsam anschauen. Das ist sehr interessant, das mal zu sehen. Zum Thema Meinungsfreiheit und was demokratische Gepflogenheiten sind. Bitte schön.
Ich will das jetzt in großer Klarheit sagen. Ich danke dem ehemaligen Vorstand, der heute abgewählt wird, für seine Arbeit.
Es ist schön, wenn wir in Talkshows die Einschränkung des Meinungskorridors bekämpfen. Wenn dieser jedoch in der eigenen Partei eingeengt wird, dass nur der Bundesvorstand bestimmt, was gut und richtig ist und die Landesverbände gefälligst zu folgen haben, dann konterkariert das unseren Anspruch.
Nicht schlecht, oder?
Naja, das Problem ist, erstens.
Es ist irgendwie ironisch, oder? Sie sitzen hier gerade, beklagen die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Ihr eigener Mann sagt, es ist ironisch, wenn in Talkshows die Einschränkung von Meinungsfreiheit beklagt wird.
Wir sollten ja mal die Kirche im Dorf lassen. Ja,
unbedingt.
Wenn in einer Partei ein Landesverband etwas macht, gerade wenn es eine sehr kleine und sehr neue Partei ist, dann wird das der Gesamtpartei zugerechnet. Viele haben uns nicht mehr gewählt oder sind auch enttäuscht vom BSW gewesen aufgrund dessen, was wir in Thüringen gemacht haben. Auch teilweise, weil es ein Zerrbild darüber gibt.
Entschuldigung, da sollte ein Vorstand neu gewählt werden. Ihr eigener Generalsekretär sagt vorher schon, ihr werdet jetzt gleich abgewählt. Ironie, die wurden gar nicht abgewählt, die wurden danach im Amt bestätigt. Das ist Demokratie. Das fand ich sehr interessant. Also aber er gibt vorher schon vor,
wissen Sie,
Achtung,
Herr Lanz,
Freunde, ihr wählt die gleich ab.
Ich habe das nicht gesagt, dass mal jemand einen Satz unglücklich formuliert. Kann doch passieren. Aber er meinte,
was
dass
das?
Der Vorstand...
Was ist daran unglücklich formuliert?
Ja, ich finde das eine unglückliche Formulierung.
Das
natürlich,
ist richtig,
wenn ein Vorstand gerade vor der Neuwahl steht, sollte man sowas nicht sagen. Aber es sind natürlich Veränderungen gewählt worden. Ja, natürlich, statt Steffen Schütz ist ein anderer Landesvorsitzender gewählt worden.
Ja, Sie haben ja gehört, was Steffen Schütz gerade gesagt hat.
Aber ehrlich gesagt, ich möchte jetzt
Wolf
wirklich, also ich finde das eine wirklich kindische Debatte. Wir sind mit den Thüringern in einer engen Debatte.
Aber Talkshow-Auftritte zählen ist nicht kindisch?
Nein, ich habe die Talkshow-Auftritte nur gezählt, um Ihre Legende zu widerlegen. Ansonsten geht es mir nicht darum,
wer das hat doch jeder gesehen gerade. Sie haben mit diesem Thema gerade angefangen.
Darum, dass es im
und Sie haben gerade den sich verengenden Meinungskorridor in solchen Gesprächsrunden beklagt.
Es gibt doch einen Unterschied.
Und Sie haben das Thema in Ihrer eigenen Partei und es ist mehr als zulässig, dass ich Sie danach frage.
Nein.
Und wenn ich Sie danach frage,
also nehmen Sie
alles
doch mal
von der Meinungsfreiheit
CDU.
Gedeckt, sagen Sie mir,
glauben
das ist kindisch.
Tut mir wirklich leid. Ein Landesverband eine komplett andere Linie fahren dürfte und könnte, als es die Bundespartei für richtig hält.
Was ist das in jeder jetzt wieder? Whataboutism?
Nein, das ist kein Whataboutism, sondern eine Partei.
Wir reden gerade über Sie. Wieso kommen Sie jetzt mit der CDU?
Ja, weil in jeder Partei die Parteiführung darauf achten muss, dass irgendwo ein konsistentes Profil da ist, was die Wähler
das
erkennen
verstehe
können.
Ich.
Gesellschaftlich in einer Demokratie
Ihr
geht es
eigener
darum,
Minister
dass es
sagt,
relativ
man kann nicht den
Debatten
Talkshows
gibt.
Sitzen und Meinungsfreiheit beklagen, die angeblich fehlt, so wie Sie es gerade gemacht haben. Und in der eigenen Partei lässt man das nicht zu. Hat Ihr eigener Mann gesagt, war ich nicht.
Ja,
ich.
Das kann ja sein, dass er das sagt. Trotzdem ist das Problem gesellschaftlich, wenn die Medien nicht mehr die Pluralität zulassen, wenn nur noch 40% der Menschen in Deutschland das Gefühl
alles
haben, dass sie öffentlich
gerade.
Ihre Meinung
Sache,
sagen
bitte.
Dürfen. Im BSW hat, glaube ich, niemand das Gefühl, dass er nicht öffentlich seine Meinung sagen darf. Sie haben ja nun gerade
Herrn Schulz hier. Das war ein ganz knallharter Machtkampf, der da ausgefochten wurde zwischen Ihnen und Ihrem thüringischen Landesverband, der gewählt wurde und regieren wollte. Der regiert
ja,
jetzt mit Frau Wolf als Spitzenkandidatin. Von Ihnen gab es aus Berlin
also
eine andere Spitzenkandidatin.
Wer ist denn in Thüringen gewählt worden? Ein bestimmtes Profil ist gewählt worden, gemeinsam natürlich mit unseren Spitzenleuten, aber
ja, die
ein bisschen was hatte die Wahl auch mit mir
in Thüringen,
zu tun.
Ne?
Naja, also
doch.
Erfolgreich
also
weiß ich
Vogt,
nicht. Wir haben
Frau Wolf
dort immerhin
gerade ein Wirtschaftswachstum verkünden. Das gibt es in anderen Bundesländern
wir
nicht.
Wir haben dort zum Glück im Haushalt tatsächlich Spielräume erschlossen,
genau,
die keine
die
andere Partei
Ihnen,
das gemacht hätte.
Sie
genau.
wollten
insoweit,
Frau Wolf absägen. Jetzt ist sie da recht
wir
erfolgreich.
Wollten nicht Frau Wolf, also
Ministerin. Also
Katja
ich finde das
Wolf
gar nicht schlimm.
Und Steffen Schütz okay. sind Minister geworden, weil die Menschen uns in Thüringen ihr Vertrauen ausgesprochen
und
haben.
Sie in eine
ein bisschen was
sind.
Hatte das vielleicht auch mit mir zu tun, also ganz am Rand.
Das stimmt.
So, und natürlich gab es Erwartungen daran, was wir dann in einer Regierung umsetzen. Diese Erwartungen sind nur zu einem gewissen Teil erfüllt worden. Natürlich haben wir auch Dinge geliefert. Also wir haben ja zum Beispiel auch im Bundesrat als einzige Partei gegen diese wahnwitzige Aufrüstung gestimmt. Wir haben gegen Waffenlieferungen an die Ukraine gestimmt. Wir haben einen Haushalt aufgelegt, wo tatsächlich auch Spielräume erschlossen wurden. Steffen Schütz, das kann ich auch sagen, ringt darum, dass in Thüringen eine Digitalisierung stattfindet, die von amerikanischen Konzernen und amerikanischen Datenkraken unabhängig ist. Das sind alles Dinge,
der
die wirklich
ist schon,
wichtig
der, aber
sind.
Aber ich finde, da sind Sie sich selber sehr treu. Das finde ich, ich mag das.
Na, ich,
also Russland,
ich weiß
Russland
nicht,
ist nie böse und Amerikaner sind finstere Datenkraken.
Das ist aber nicht
mir.
Ihr Niveau.
Doch,
ich meine, auch weil Sie vorhin in der Einleitung so gesagt haben, ich hätte einen anderen Blick auf Russland als die Kollegin.
Als Mascha,
das ist
ja.
völliger Unsinn. Ich möchte nicht in einem autoritären System leben. Aber meine Sorge ist nicht primär, wie sich Russland entwickelt, weil ich dort nicht lebe,
genau.
Sondern meine Sorge ist primär, ob unser Land irgendwann immer ein immer autoritäreres System wird. Und ich sehe, dass wir uns auf diesem Weg befinden und das halte ich für ein Problem. Und ich möchte auch noch mal ansprechen, weil Sie das vorhin so beiläufig weggewischt haben, dass wir uns beschweren, dass wir nicht im Bundestag sind. Wir beschweren
ich
uns
das
deshalb.
Nicht beiläufig weggewischt.
Wir beschweren
Sie waren
uns
zweimal
deshalb.
Vom Bundesverfassungsgericht und sind mit Eilanträgen gescheitert. Jetzt
Nein.
liegt es im Bundestag. Karlsruhe hat Ihnen nicht recht gegeben.
Karlsruhe
jetzt liegt es im
gesagt,
Bundestag. Dann können Sie wieder
über den Bundestag. Genau. Und der Bundestag verschleppt es jetzt seit Monaten. Karlsruhe hat aber dem Bundestag aufgetragen, es zügig zu behandeln, weil es kann doch nicht wahr sein.
Aber was
wir
heißt,
haben
verschleppt es seit Monaten?
Ja,
ich glaube,
die
Sie Bundestagswahl haben vor 6 Wochen einen 1000-seitigen Bericht eingegeben.
Wir
Münzer,
haben unsere Wahlbeschwerde,
darf ich ganz
unsere
kurz,
Wahlprüfungsbeschwerde
ganz kurz,
ist von April.
Frau Wagenknecht, bitte.
Fast im
ganz
November.
Kurz. Wollen wir uns verabreden? Weil das hier heute sich etwas anders entwickelt hat als geplant. Ich wollte tatsächlich sehr gerne mit Ihnen darüber reden, weil es ein interessanter Vorgang ist. Also die Frage, was mit diesen Stimmen passiert ist und auch mit der Frage, was da auf diesen Wahlzetteln passiert ist. Ja, Bündnis Deutschland, das direkt neben dem Bündnis Sarah Wagenknecht steht, das aber nicht Bündnis Sarah Wagenknecht hieß, sondern BSW. Das heißt, offensichtlich haben Wähler da Dinge verwechselt.
Na, nicht nur Wähler. Das
nee, ich
ist
weiß,
ja
ganz kurz, ich will,
normal,
wir,
da
lass
kann man
da,
nichts machen, sondern
die, genau.
es gab massive Zählfehler. Auch nicht,
das
nur,
meine ich.
Nicht nur zugunsten
Wähler
von
Wähler und
Bündnis
auch Zähler haben sozusagen möglicherweise, das ist der Verdacht, Dinge verwechselt. Es sind ja auch Stimmen dann plötzlich zu ihren Gunsten wieder aufgetaucht und so weiter.
Also es gab
aber,
große
aber man kann
Unregelmäßigkeiten.
Nein, große Unregelmäßigkeiten gab es nicht.
Ja, aber, was ist groß, ne, wenn man
genau.
nur 9000 Stimmen
Aber bei
braucht.
Ihnen geht es um was, genau. Und Stichwort Meinungspluralität. Wir sollten das mal in Ruhe aufarbeiten. Das kann man nicht so mit einem kleinen Ritt mal über den Bodensee mal eben abhaken. Auch deswegen, weil Mascha heute hier bei uns sitzt. Und ich würde gerne bei diesem Thema Russland bleiben. Und um sozusagen jetzt mal gedanklich ein kleines Eis zu lutschen und mal ein bisschen runterzukommen. Ich teile Ihre Auffassung, dass wir natürlich möglicherweise in so eine Aufrüstungsspirale jetzt reinkommen und sich auch so ein bisschen an Alarmismus breit macht zum Teil. Das ist das Gefühl, der dazu führt, dass wir sehr, sehr viel Geld in Zukunft für Waffen ausgeben werden, für eine Bedrohung, von der wir nicht ganz genau wissen, was da eigentlich passiert. Das ist Ihre Haltung, das würde ich sagen, ist in Teilen auch meine Haltung. Da sitzt jemand mit Maria Aljoschina, die das anders sieht, die sagt, niemand kann vor einer Invasion sicher sein. Sogar Berlin ist in Putins Augen historisch gesehen Teil der russischen Welt. Das ist ein völlig anderer Blick als die Debatte, die wir gerade hatten. Mascha, können Sie einmal erklären, warum? Was ist das für ein Russland, das Sie sehen?
Sie verstehen mich?
Absolut, blendend. Ja.
Ich würde ganz gerne mit Folgendem anfangen. Also 3 Jahre lang bin ich schon in Europa und ich hatte bislang noch nie so eine Vorstellung bekommen, dass ich so nah an zu Hause mich befinde. Sie wiederholen fast Wort für Wort genau das, was in Russland von den Propagandasendern zu hören ist. Zum Beispiel Solovyov, Kisilov. Sie erzählen genau das Gleiche. Sie erzählen über die NATO-Osterweiterung. Sie sagen auch, dass nicht alles so eindeutig ist. Sie sagen auch, dass wir werden die Wahrheit auch nie erfahren und so weiter und so fort. Ich bekam 3 Strafverfahren auf den Hals gehetzt. Ich habe 2 Jahre in einem Gulag gesessen und 1,5 Jahre hatte ich eine Fußfessel tragen müssen in Moskau. Und immer wieder wurde ich irgendwo eingefangen und für 15 Tage eingesperrt. Mir wurde es nicht erlaubt, das Land zu verlassen. Öfters wurde ich in eine Schlägerei verwickelt mit Nazis und meine Dokumente wurden mir entzogen und so weiter. Und das war, also ich habe eine Fußfessel getragen und Russland, russische Armee hat diesen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Und ich wollte die Ukraine unterstützen. Vor einem Monat bekam ich noch eine 3. Haftstrafe. Und zwar für 13 Jahre sollte ich hinter Gitter. Und zwar, ich hatte Antikriegslieder gesungen und auch eine Kriegsperformance hatten wir hier in Deutschland dargeboten. Und es gibt ziemlich viele solche Künstlerinnen und Künstler in Europa und auch nicht nur Künstlerinnen und Künstler, sondern andere Leute. Über 1 Million von uns sind hier in Europa. Das ist dieses Russland, das Sie vielleicht nicht kennen, aber so etwas gibt es trotzdem. Wir alle sind ausgereist, um die Wahrheit zu sprechen. Die Wahrheit, die in Russland so drastisch bestraft wird. Manche Leute, die in Russland die Wahrheit gesprochen haben und dort aber geblieben sind, ich kannte sie ja, die gibt es nicht mehr. Sie sind nicht mehr am Leben. Ich muss Alexei Nawalny hier benennen. Sie kennen ihn sicherlich. Und ich würde ganz gerne Folgendes sagen. Ich weiß nicht, ob Sie in Russland gewesen sind. Und wenn Sie dort gewesen sind, wann waren Sie denn da? Ich glaube, dass wenn man jetzt Sie in Russland hören würde, würde man jetzt die russische Hymne hören dort. Und ganz oft ist es aber nicht der Fall. Ganz oft wird man auch mit Elektroschock einfach zunichte gemacht. In diesem Frühjahr war ich in der Ukraine, in Kiew und auch in Charkiw und auch in Odessa. Weil manche meiner Freunde kämpfen auf der Seite der Ukraine. Ich habe gar keine Worte, um auszudrücken, welches Leid diese Menschen empfinden, bald 4 Jahre lang. Ich habe mit vielen Eltern gesprochen, der Kinder, die im Krankenhaus sind. Putin hat dieses Krankenhaus attackiert, und zwar zielgerichtet am 8. Juli letzten Jahres, und zwar an einem staatlichen Feiertag. Er sagt, dass dieser Feiertag Tag der Liebe, Tag der Familie und Tag der Treue ist. Und er hat damals zielgerichtet dieses Krankenhaus attackiert. Im russischen Fernsehen sagt man aber, so etwas fand nicht statt, das ist ein Fake. Und wenn Sie sagen, das sei ein Fake, dann bekommen Sie 8 Jahre Gefängnis dafür. Ich habe meine eigene Erfahrung, mehr habe ich nicht. Das, wovon ich spreche, ist eine Realität, eine tagtägliche Realität, in der unser Land lebt. Und ja, es ist richtig, was Sie vorhin angesprochen haben, das ist ein Putins Zitat. Er hat eine der ersten Konferenzen abgehalten, dann wurde er ja gefragt. Er sagte, was ist das Schlimmste, was Russland passieren konnte damals? Das ist der Zerfall der Sowjetunion, sagt er mal. Und mittlerweile durch die Armee und durch seine Propaganda versucht er wieder, das sowjetische Imperium 2.0 wieder aufzubauen.
Wenn Sie sagen, da hat jemand tatsächlich auch sowas wie Berlin im Blick, ist das wörtlich gemeint? Also würden Sie sagen, da ist jemand, der in seinen imperialen Gelüsten nicht zögern würde, auch Deutschland, Polen, Berlin anzugreifen?
Ich denke, dass insgesamt das sowjetische Imperium wieder aufzubauen, das ist einfach ein Quatsch und das ist ein Blödsinn. Aber wenn wir uns die Karte anschauen, die Weltkarte einfach, dann werden wir sehen, dass ein Teil Berlins auch zum sowjetischen Territorium gehörte. Genauso wie die Ukraine, genauso wie die baltischen Staaten. Und das heißt, dass wenn man bestimmte Anlässe finden will, genauso wie man die Ukraine attackiert, warum glauben Sie, dass er sie nicht attackieren würde? Wenn Sie die Ukraine aufgeben, dann werden Sie die Ukraine rekrutieren und sie attackieren, weil der Krieg diesem Regime nützt. Der Krieg und auch der Siegeskult, das ist genau das, was dieses Regime braucht.
Ich habe, mich berührt das gerade sehr, was Sie sagen, weil ich junge Frauen wie Sie in St. Petersburg getroffen habe, 2018, die genauso waren wie Sie. Diese jungen Russen, die alle auf gepackten Koffern gesessen haben und den Traum von einem besseren Russland hatten. Und ich frage mich oft, was aus diesen Leuten, die wir damals interviewt haben, was ist aus denen geworden? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn man sich mal ihre Geschichte anschaut, die von Pussy Riot, wenn man sich die Bilder von damals anschaut, dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie unglaublich mutig diese russischen Oppositionellen, zu denen sie auch gehören, sind. Karamurza ist ein anderer, den wir hier in der Sendung hatten. Alexei Nawalny haben Sie bereits erwähnt. Es gibt viele solcher Leute, Ilya Yashin und so weiter. Und ganz, ganz viele, die man nicht kennt, die wir auf Dächern in Hinterhöfen in St. Petersburg getroffen haben und die damals schon 2018 Fußball-Weltmeisterschaft Kopf und Kragen riskiert haben, dafür mit uns offen zu reden. Das war damals schon spürbar, trotz des ganzen Glamours rund um die Weltmeisterschaft. Das ist ein harter Polizeistaat und die eigene Meinung zu sagen, ist brandgefährlich. Und ich würde jetzt gerne mal ein bisschen in Ihre eigene Geschichte reingehen, die von Pussy Riot. Vielleicht schauen wir mal uns ein paar Bilder an. Bitte schön. laut, grell, wild entschlossen im Kampf gegen Unterdrückung. Am 21. Februar 2012 stürmen 5 Frauen von Pussy Riot die Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau. Eine Kritik an der Verbrüderung von Staat, Kirche und Geheimdienst. Ihr Punkgebet gegen Wladimir Putin geht um die Welt und endet für 2 von ihnen hinter Gittern. Mascha Aljochina wird zu 2 Jahren in einer Strafkolonie verurteilt, 1200 Kilometer von Moskau und ihrem Sohn entfernt. Ein sehr klares Zeichen, wie Russland mit Kritikern umgeht.
Ihr könnt mir das nehmen, was ihr Freiheit nennt, aber niemals meine innere Freiheit.
Pussy Riot wird 2012 zum Symbol des Widerstandes, den Putin mit aller Gewalt versucht zu unterdrücken. Nach ihrer Freilassung wird Maria Aljochina immer wieder festgenommen, verhört, eingeschüchtert. Doch sie protestiert weiter mit Performances, mit Protestaktionen, mit Musik. Und dann greift Russland im Februar 2022 die Ukraine an. Der Kreml spricht von einer militärischen Spezialoperation. Pussy Riot sprechen das verbotene Wort aus.
Es drohen einem bis zu 15 Jahre Gefängnis, wenn man ein Foto von Butscha postet. Es ist illegal, den Krieg Krieg zu nennen. Aber wir tun das.
Ein Krieg, der alles verändert, auch für Oppositionelle, für die Russland jetzt endgültig zum Gefängnis wird. Aljochina wird zu einem einjährigen Hausarrest verurteilt, entscheidet sich 2022 aber zu einer spektakulären Flucht. Sie zerschneidet ihre Fußfessel, verkleidet sich als Essenslieferantin, flieht per Auto und Bus von Moskau über Belarus nach Litauen. Heute lebt sie im Westen, reist als Musikerin und Künstlerin durch die Welt, spricht über Zensur und über Mut.
Totalitäre Staaten können überall entstehen, wenn die Menschen schweigen.
Aljochina gilt momentan als eine der wichtigsten Staatsfeinde Russlands. Gerade ist sie in Abwesenheit zu 13 Jahren und 15 Tagen lagerhaft verurteilt worden. Mascha, können Sie uns einmal mitnehmen in diese Welt dieser Lager? Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass ein wirklich gutes Buch ist, eine Textsammlung eher mit vielen bewegenden Gedanken. Können Sie einmal beschreiben, wie dieser Moment war, als Sie verstanden haben, dieses System von Stalin, Gulag, alles das, was wir eigentlich aus Geschichtsbüchern kennen, das gibt es noch immer im heutigen Russland. Wann ist Ihnen das klar geworden?
Also, dieses System der Gefängnisse trifft dich sofort mit Folgendem. Du musst dich komplett ausziehen und dann musst du dich bücken und es gibt eine Visitation, eine Leibesvisitation und sofort wird einem klar, was los ist. Also diese Strafkolonie ist ja ein Überbleibsel des sowjetischen Systems. Genau. Und überhaupt dieses Lagersystem unterscheidet sich kaum von diesem sowjetischen System. Abgesehen davon, dass man Waschpulver hat oder dass man jetzt E-Mails bekommen könnte. Die Gefangenen arbeiten 6 Tage pro Woche, 12 bis 14 Stunden pro Tag. Sie müssen Polizeiuniform nähen zum Beispiel oder Militäruniform nähen. Und sie arbeiten für 3 bis 4 Euro pro Monat. Also das heißt, das ist einfach eine Sklaverei, eine legalisierte Sklaverei, die gegenüber 500.000 Menschen angewandt wird. Es gibt so gut wie keine medizinische Versorgung, es gibt keine vernünftige Lebensmittelversorgung. Man kann auch nicht vernünftig mit den Menschenrechtsorganisationen kommunizieren. Warum? Weil sie aus dem Landes verwiesen wurde, weil sie zu ausländischen Agenten erklärt wurden, weil sie in Russland nicht mehr sind. Wir waren 2 Jahre dort und das ist so gut wie gar nichts im Vergleich zu dem, was heutzutage einem angehängt werden kann. Die Strafmaße, die heute für deutlich weniger sind, deutlich höher. Ein guter Freund von mir wurde eingebuchtet für Gedichte. Er wurde vergewaltigt, als er durchsucht wurde. Er bekam 8 Jahre für Antikriegsgedichte.
Женя Беркович, eine russische Regisseurin. Ihr Stück wurde in Berlin aufgeführt, erst vor ein paar Tagen. Sie bekam 8 Jahre. 8 Jahre für Antikriegsgedichte, die einfach auf Facebook gepostet wurden. Wir sind alle auf eine Liste festgehalten worden. Das ist eine Terroristenliste. So werden wir genannt von Putins Machthabenden. 2 Jahre, das ist nichts. Heute kriegt man so etwas nicht mehr. Heute bekommt man zwischen 8 und 29 Jahren.
Mascha, was Sie auch in diesem Buch beschreiben, ist, dass viele gar nicht im Lager umkommen, sondern auf diesen endlosen, langen Gefangenentransporten. Wie muss man sich das vorstellen? Können Sie das einmal beschreiben? Sie sagen, das dauert teilweise Tage und Wochen, in denen Gefangene von einem Ort zum anderen verlegt werden, in diesem riesigen Land.
Naja, genau, diese Verbringung an einen anderen Ort. Also, wenn Sie in einer Sie sind einmal in einer Untersuchungshaft und danach werden Sie in eine Strafkolonie verbracht. Aber diese Verbringung erfolgt nicht mit einem Auto oder mit einem Zug, sondern das ist etwas anderes. Zum Beispiel, ich war einen Monat lang unterwegs. 700 Kilometer. Genau, ein Monat. Warum? Also, sie werden mit so einem Auto abgeholt und werden zu einem Bahnhof gebracht. Und dann gibt es dort einen Zug mit einem Spezialwaggon. Sie müssen ganz schnell aus diesem Auto herausspringen und dann durch sozusagen ein Spalier, bestehend aus Militärs mit Hunden, direkt in ein Waggon steigen. Und dort werden sie in Empfang genommen. Danach fahren sie circa 12 Stunden lang mit diesem Zug. Sie können nicht unbedingt ein Klo aufsuchen, beziehungsweise maximal einmal. Und dann kommen sie an irgendeinem Bahnhof an. Genauso werden sie wieder in dieses Polizeiauto verbracht. Danach werden sie in so ein Zwischengefängnis festgehalten und danach wieder in einen Zug. Und so geht es immer weiter und immer weiter. Gefängnis, Auto, Zug, Zug, Auto, Gefängnis und so weiter und so fort. Sie dürfen nicht wissen, wo Sie hingebracht werden. Sie dürfen nicht wissen, wann Sie ankommen. Ihre Verwandte dürfen das auch nicht wissen. Ihre Rechtsanwälte dürfen das auch nicht wissen. Die Menschenrechtsvertreter dürfen das nicht wissen. Gibt es dafür einen Sinn? Nein, das ist einfach ein Folter, eine Foltermethode. Aber das ist auch ein Überbleibsel aus dem sowjetischen Imperium. Genau das ist Putin so so wichtig. Und bislang wurde das System auch nicht reformiert. In den 90er Jahren haben Menschenrechtsorganisationen vieles versucht. Sie konnten auch einiges erreichen, aber diese Verbringung in ein anderes Gefängnis, diese Wege, die wurden, also dieses System wurde nicht reformiert.
Und können Sie zum Schluss einmal, Mascha, erklären, wie läuft das ab? Wie muss ich mir diesen Alltag vorstellen? Wir haben diese Bilder gesehen von Nawalny. Polarwolf heißt dieses Lager. Ich war selber häufig in der Arktis unterwegs und ich habe eine Idee davon, wie unvorstellbar kalt das ist. Sie haben beschrieben, dass in einem Lager Menschen aus dem Fenster geworfen wurden, wenn irgendwas nicht passte. Sie haben beschrieben, wie andere in kalte, nasse Zellen reingesteckt wurden, in Isolationshaft. Ich weiß von Nawalny, dass man vor sein einziges Fenster im Polarwolf eine Mauer gebaut hat, damit er absolut nichts sehen konnte. Wie übersteht man so etwas, Isolationshaft, diese Einsamkeit, dieses Gefühl, komplett ausgeliefert zu sein, die körperliche Züchtigung, der Nahrungsentzug, der Schlafentzug, wie übersteht man das?
Also ich verbrachte in dieser Einzelhaft circa 4 Monate. Ich wurde dorthin gebracht, weil ich an einen Menschenrechtler mich gewandt hatte und sagte, man braucht warme Tücher, also warme Schals auch. Und das war das Einzige. Und wenn das keine Einzelhaft ist und wenn das keine Strafisolation ist, wenn das nicht so ist, dann leben die Gefangenen in einer Baracke. Also das ist eine Baracke, wo man zwischen 80 und 100 Personen, Frauen, in einem Raum sind. Es gibt nur 2 Klos, es gibt kein warmes Wasser, es gibt nur einen Kühlschrank, um den man nicht unbedingt kämpft, aber zumindest sich streitet.
Ja, ну вот так в целом как бы выглядит.
Also so in etwa. Sieht es aus. So in etwa sieht der Alltag aus.
Aha. Und Sie beschreiben auch, zum Schluss noch mal gefragt, wie Sie geflüchtet sind. Also um einmal kurz die Situation zu erklären. Sie sind oder stehen unter Hausarrest. Es bricht dieser Krieg aus in der Ukraine. Sie beschreiben, wie Sie so langsam in den Wochen und Monaten davor schon eine Idee davon bekommen haben, dass da irgendwas passieren wird. Ihnen war nicht klar, dass es diese Vollinvasion geben wird, dass es wirklich ernsthafter Versuch ist, ein ganzes Land einfach zu überfallen. Sie beschreiben aber auch, dass da auf der anderen Seite jemand ist, der seit fast 25 Jahren im Amt ist und von diesen 25 Jahren 20 Jahre Krieg geführt hat. In Russland war immer irgendwo Krieg. Und Sie verkleiden sich als Essenslieferantin, hauen ab durch den Hinterausgang, fliehen mit Auto, wie auch immer, nach Belarus, mit komischen gefälschten Papieren. Der Beamte kapiert gar nicht, wer da vor Ihnen steht.
Nein, ich hatte keine falschen Papiere.
Ich weiß. Es waren sozusagen richtige Papiere. Und er hat aber nicht verstanden, dass Sie eigentlich gar nicht ausreisen dürfen. Und Sie schaffen es nach Litauen, um diese Geschichte jetzt abzukürzen. Und sitzen jetzt heute hier. Ich würde gerne noch einmal verstehen, Mascha, dieser Krieg, die Tatsache, dass Russland permanent, das verstehen wir hier teilweise gar nicht. Diese russische Gesellschaft ist permanent im Krieg. Und im russischen Fernsehen wird permanent über Krieg gesprochen. Krieg ist das dominierende Thema. Es geht immer um Krieg. Wie hat das dieses Land verändert?
Putin braucht den Krieg, damit Menschen in einem Überlebensmodus sind. Damit Menschen in diesem Überlebensmodus sind, damit sie sich zusammenreißen, damit sie sich eine Vorstellung machen, dass man jetzt irgendjemanden bekämpfen und besiegen würde, zum Beispiel die Neonazis. Und wenn man nicht in diesem Überlebensmodus ist und wenn man einfach nur leben würde, dann würden sich die Menschen die Frage stellen, warum leben wir so schlecht? Und man lebt aber in Russland, wenn man jetzt nicht von 2 Hauptstädten spricht, man lebt in Russland relativ schwer.
Ja, ich weiß.
Also das Mindesteinkommen ist weniger als 200 Euro pro Monat, wenn man es umrechnet.
Und
die meisten Russen haben noch nie irgendetwas vom Westen gesehen. Sie haben gar keine Pässe, gar keine Reisepässe, um ins Ausland zu reisen. Und sie lassen keine Reisepässe machen, weil sie nicht glauben, dass sie das Geld haben würden, um nach Europa zu reisen. Und somit kann man auch die Frage beantworten, warum es so viele Menschen gibt, die sich anwerben lassen für den Krieg.
Genau. Mhm. Darf ich zum Schluss noch einmal fragen, Mascha, woher nehmen Sie, auch andere, die wir hier hatten, woher nehmen Sie den Mut, das immer weiterzumachen? Ich meine, Sie wissen, was auf Sie zukommt. Haben Sie Angst? Sie leben jetzt im Westen, ganz allgemein formuliert. Aber man weiß, vor Putin ist man nirgendwo sicher. Haben Sie Angst?
Ich habe noch nie Sicherheit gesucht. Als ich ausgereist bin, ich wollte eigentlich Russland nicht verlassen. Ich wollte mein Land nicht verlassen. Ich will, dass die Ukraine überlebt. Weil ich auch dieses Land liebe. Und das war's.
Was für ein Satz. Ich habe noch nie Sicherheit gesucht, Frau Wagenknecht, wenn Sie das so hören.
Ja, das
die Angriffe.
Ist natürlich entsetzlich. Also ich meine, es gibt sehr viele Länder auf dieser Welt, in denen würde ich persönlich nicht gern leben wollen, weil es starke Repressionen, Unterdrückung, keine Rechtsstaatlichkeit gibt. Und wir müssen alles dafür tun, dass in unserem Land Demokratie und Freiheit gewahrt bleiben und wir nicht auch immer repressiver werden.
Und wenn jemand wie Mascha sagt, Sie klingen ein bisschen wie das russische Propagandafernsehen, was sagen Sie dann?
Na, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, worauf sich das bezog. Also ich meine, das ist auch so ein beliebtes Mittel in Deutschland. Wenn man etwas sagt, wird nicht gesagt, das sei falsch, sondern es wird gesagt, XY hat das auch gesagt. Also Putin oder die russische Propaganda oder die AfD. Also ich war das letzte Mal in Russland 1988. Seitdem war ich nicht mehr dort. Ich weiß nicht, was das russische Fernsehen sagt, weil ich gucke es nicht.
Das ist dann, als ich geboren wurde.
Ja, also das war ja überhaupt noch nicht das heutige Russland, das war die alte Sowjetunion damals.
Und das war damals noch die Sowjetunion.
Ja, deswegen sage ich, ich kenne die inneren Verhältnisse nur durch Berichte. Und natürlich finde ich schlimm, was ihnen widerfahren ist. Also das ist doch überhaupt keine Frage. Und ich möchte nicht, dass solche Verhältnisse herrschen. Und ich möchte auch nicht, dass Menschen unter solchen Verhältnissen leben. Nur ich bin Politikerin in Deutschland. Und deswegen will ich mich vor allem hier dafür einsetzen, dass die Meinungsfreiheit wirklich gewahrt bleibt. Natürlich sind wir noch weit davon entfernt von solchen Verhältnissen. Aber ich nehme mit wirklich Sorge zur Kenntnis, dass auch bei uns Druck, Einschüchterung zunehmen, dass es Hausdurchsuchungen gibt, wenn jemand einen falschen Post macht. Das sind alles keine russischen Verhältnisse. Ich will das überhaupt nicht vergleichen. Aber es ist ein Trend, der gefährlich ist. Und wenn wir uns so international immer als die Verfechter für Freiheit und Demokratie
stilisieren. Nach dem, was wir jetzt gerade gehört haben, kommen Sie und stellen das in eine Reihe?
Nein, ich stelle das nicht in eine Reihe.
Und sagen, es wird bei uns auch repressiver, nach dem, was wir da gerade gesagt haben. Es gibt auch keinen Trend.
Man kann vor Gericht ziehen und kann Rechtsstaatlichkeit in diesem Land einfordern. Und das war so und das ist so. Und Sie erzählen dauernd, das finde ich wirklich... Sie haben es doch gehört. Und dann zu sagen, bei uns ist das auch ein Trend,
nein,
dass man seine Meinung nicht frei sagen darf, das stimmt doch einfach nicht. Ja, es stimmt
ein
nicht.
Großteil der Bevölkerung traut sich nicht mehr, seine Meinung zu sagen. Natürlich kommt man nicht ins Lager, aber man hat berufliche Nachteile.
Was?
Man kann seine Karriere verspielen, gerade an Universitäten mit befristeten Vertrag, auch im Journalismus. Immer mehr Journalisten haben befristete Verträge.
Das ist Quatsch.
Sie trauen sich nicht mehr.
Also die befristeten Verträge sind kein Quatsch. Das ist aber ein arbeitsrechtliches Problem. Und das hat nichts, aber gar nichts damit zu tun, dass man seine Meinung in diesem Land nicht äußern darf. Es tut mir leid.
Man kann seine
Meinung
äußern.
Schätze Sie als Politikerin, als Oppositionspolitikerin, aber irgendwo ist ein Punkt. Also ich finde, das geht nicht.
Ja, das sagen
machen Sie eigentlich weiter? Also das wäre mal interessant. Also das sagen Sie ja auch nicht. Also als Journalistin würde ich gerne wissen, kann man eigentlich Sarah Wagenknecht nächstes Jahr noch als Bündnis Sarah Wagenknecht wählen oder nicht? Und ja,
mit
dann
Sicherheit werde oder zumindest bin ich aktuell gewillt, weiter Politik zu machen, weil ich sie für notwendig halte und weil ich Entwicklungen in Deutschland tatsächlich, ohne sie in irgendeiner Form mit dem vergleichen zu wollen, was Sie erlebt haben, das will ich wirklich noch mal deutlich sagen. Aber auch in unserem Land gibt es Entwicklungen, die sind beängstigend. Die hätten wir uns vor 10 Jahren so nicht vorstellen können. Ich hätte mir vor 10 Jahren nicht vorstellen können, dass Menschen, weil sie einen satirischen Post machen, eine Hausdurchsuchung bekommen. Ich hätte mir auch vor 10 Jahren noch nicht vorstellen können, dass mir Menschen sagen, ich würde mich eigentlich gern politisch engagieren, aber ich traue mich das nicht, weil ich noch relativ jung bin und weil ich dann einfach
aber
für meine berufliche
AfD
Existenz...
haben Sie schon mitbekommen, oder? Also es ist ja sozusagen...
Also in welche Richtung gehen Sie denn damit, dass man Menschen die Meinung unterdrückt?
Aber im Gegenteil, ich würde sagen, es gibt ein sehr, sehr breites Meinungsspektrum in diesem Land. mittlerweile auf dem rechten und auf dem linken Flügel. Und deswegen weiß ich nicht, woher dieses, man darf sich politisch nicht betätigen. Was haben Sie gesagt? Man macht einen Tweet und es gibt eine Hausdurchsuchung. Wenn Sie den Publizisten meinen, über den wir sprechen, der hat eine NS-Parole wiedergegeben.
Art und Weise hat er die persifliert. Also
gut, Björn Höcke wurde dafür verurteilt, der hat es nicht satirisch wiedergegeben. Also
und jeder, der jetzt satirische Posts macht, ist Björn Höcke. Und ich finde auch bei Höcke, also für den ich wirklich keine Sympathie habe, auch den Mann darf man nicht irgendwie auf nicht rechtsstaatliche Weise mit Repressionen verfolgen. Also ich finde, wir müssen schon unsere
Standards verteidigen.
Er wurde
von einem Gericht verurteilt und ist weiter als Politiker in Thüringen aktiv. Ich weiß gar nicht, wie der verfolgt wird.
Ich würde gerne Maria noch mal fragen, haben Sie das Gefühl, weil da hat Sarah Wagenknecht ja einen Punkt, es ist tatsächlich so, dass das Klima so ist, dass Menschen das Gefühl haben, und es ist wichtig, das zu betonen, es geht um das Gefühl, es geht nicht um die Konsequenzen, es hat auch nichts mit Russland zu tun, das Gefühl haben, dass der Meinungskorridor sozusagen enger wird. Würden Sie dennoch sagen, als jemand, der Systeme sehr gut vergleichen kann und der jetzt auch dieses Leben im Westen erlebt, dass dieses System ein weitgehend intaktes System ist und dass es sich lohnt, für dieses System zu kämpfen?
Welches System meinen Sie?
Dieses westliche System, dieses unser System.
Sie haben ja mein Buch erwähnt. Ich habe ja versucht, dort zu beschreiben, welchen Weg Russland in den letzten 8 Jahren zurückgelegt hatte. Unsere Freiheiten wurden nicht an einem Tag von uns genommen. Wir hatten ja so einen bestimmten Weg bis zu dieser Hölle seit 2014, seit der Krim-Annexion, worauf der Westen nicht reagierte. Es wurde kein Embargo auf russische Rohstoffe verhängt. Es wurde nicht ganz klar gesagt, dass man das fremde Territorium sich nicht aneignen kann. Es wurden keine Sanktionen verhängt, zum Beispiel über den Oberbefehlshaber. Also das heißt, der Konflikt ging weiter. Innerhalb Russlands stieg der Repressionsgrad immer weiter. Zum Beispiel Karamosa, Sie wissen ja, er wurde 2015 vergiftet.
Zweimal vergiftet.
Und als diese vollumfängliche Invasion und der Krieg angefangen hatte, war Russland mittlerweile nicht mehr das Russland von 2012, als das, was wir gesehen hatten auf den Bildern. Hätte man das vermeiden können, wenn manche europäische Länder sich aktiver dagegen ausgesprochen hätten, als nur ihre Besorgnis kundgetan hätten? Ich glaube, man hätte was machen können. Sie haben auch jeden Tag die Möglichkeit, etwas wählen zu können. Und das ist ja ganz, ganz kostbar. Denn es ist einfacher als gedacht, dass man die Meinungsfreiheit entzogen bekommt. Und wir haben ja ein Beispiel gesetzt oder können an unserem Beispiel darlegen, wie das funktioniert und welche Hölle einen danach erwartet. Aber man kann es überall umsetzen. Also man sollte die Worte nicht entwerten. Sie dürfen nicht sagen, wir haben auch Repressalien. Sie dürfen nicht sagen, dass bei uns auch Menschen als Extremisten benannt werden. Wenn bei uns jemand als Extremist benannt wird, dann bekommt er 5 Jahre Haft. Der bekommt einen Elektroschockschlag verpasst. Und genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Also man darf Worte nicht entwerten.
Carlo Masala, letzte Frage mit der Bitte um vielleicht eine kurze Antwort. Ist der tatsächliche physische Krieg in der Ukraine, der ist schrecklich, der ist schlimm, aber der Krieg, der in den Köpfen beginnt, dieser Kulturkampf, über den wir reden, der Kampf um Narrative, der Kampf um Erzählungen, der Kampf ums Framing, was ist sozusagen die Propaganda, die ich durchsetzen will, ist der vielleicht am Ende mindestens genauso gefährlich?
Der ist absolut gefährlich, weil das sehen wir ja hier. Im letzten Endes auch heute hier diskutieren wir Dinge, die wir seit 3,5 Jahren diskutieren. Und das zeigt ja sozusagen, wie bestimmte Propagandanarrative einfach fruchten, wie sie sich einfach in den Köpfen festsetzen und wie sie immer wieder kommen. Das Interessante war hier mit Blick auf den Krieg, der jetzt da ist, dass Sie gesagt haben, Putin braucht den Krieg, um vom Inneren abzulenken. Das deckt sich mit dem Bericht der amerikanischen Geheimdienste, den wir jetzt bekommen haben, die sagen, Putin kann diesen Krieg überhaupt nicht aufhören. Er braucht ihn, er braucht den militärischen Sieg, weil er ansonsten nicht zu Hause erklären kann, wenn er jetzt einen Kompromiss eingeht, warum er diese irrsinnigen ökonomischen und humanen Kosten überhaupt in Kauf genommen hat, wenn er nicht sozusagen zu Hause einen Krieg verkaufen kann.
1000 Tote oder Verletzte jeden Tag.
Genau.
30.000, die jeden Monat rekrutiert werden. Das ist eine unvorstellbare
Zahl. Und das ist halt sozusagen das, was viele Leute ja sagen. Es ist mit der Diplomatie, gerät das an ihre Grenzen, weil sozusagen Putin sich so mit diesem Krieg als Person verbunden hat, dass er ihn überhaupt nicht beenden kann, wenn er nicht einen militärischen Sieg davonträgt. Ja, weil er ansonsten befürchten muss, dass er zu Hause sozusagen in Turbulenzen gerät, die möglicherweise seine eigene Herrschaft gefährden.
Okay, also danke Ihnen allen ganz herzlich. Wir sehen uns bald wieder im Sinne der Meinungsfreiheit, wie alle. Der Satz, der hängen bleibt, ist, ich habe nie Sicherheit gesucht. Der Satz des Jahres steht leider nicht in dem Buch. Alles andere steht da drin. Empfehle ich sehr. Eine wilde Textsammlung, hat mir sehr gefallen. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.